folge deinem himmlischen Ruf.
Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem ganz neuen Beitrag bei uns im Berufungskongress. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir heute mit dem Andersmensch sprechen dürfen. Auf das Interview haben wir uns wirklich besonders gefreut irgendwie. Von dem her sind wir auch ganz gespannt, was da heute rauskommt. Und du bist Speaker, Teacher, Autor. Und was uns besonders gut gefallen hat, du bist schon als erwachter Mensch auf die Welt gekommen. Ich denke, wir sind zwar alle irgendwie erwacht auf die Welt gekommen, nur sind wir dann irgendwie wieder eingeschlafen. Und wir sind wirklich gespannt auf deine Geschichte, deine Berufungsgeschichte. Aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist bei uns.
Ja, danke. Ich freue mich. Ich sage auch Hallo. Es ist mir eine richtige Ehre und eine Riesenfreude, dabei zu sein.
Ja, natürlich interessiert uns deine Geschichte. Also du hast ja schon viel auf deinem Weg erlebt. Und was waren so die wichtigsten Eckpunkte, wo du sagst, das ist wirklich was, was ich herausgreifen muss, weil es so wichtig war für meinen Weg?
Zuerst war ganz wichtig, mal die falsche Berufswahl getroffen zu haben.
Ja.
Wobei falsch, es war eigentlich auch aus jugendlichem Desinteresse. Es ist schwierig in unserer Gesellschaft. So mit 14, wo einem alles andere interessiert, nur nicht das, was ich für den Rest meines Lebens vielleicht machen soll. Das ist auch so ein weiter Begriff, der Rest meines Lebens. Mit 14 ist man noch sehr im Hier und Jetzt und da will man knutschen und sich verlieben, Händchen halten. Und
ja, genau.
Da denkt man sicher nicht so richtig an eine Berufswahl und das war auch bei mir natürlich so. Und ich habe damals die Handelsakademie begonnen, aber nicht, weil mich das Thema so interessiert hat, sondern mit meinem besten Kumpel haben wir uns einige Schulen angeguckt und da gab es eben die hübschesten Mädels und uns war klar, ja, wir machen die Handelsakademie. Ne? das war natürlich ein absoluter Reinfall und wir haben dann so mit einem Halbjahr mit nicht beurteilt abgeschlossen und dann haben meine Eltern gesagt, du junger Mann, so nicht. Ja. Entweder du machst eine andere Schule oder du kannst auch eine Lehre machen. Und ich habe dann gedacht, ich mache eine Lehre. Ja. Ich bin mir heute dankbar, sie gemacht zu haben. Ja, ich habe Schreiner gelernt und zwar ausgelernt, ja, mit Gesellenbrief. Das ist ein sehr schöner Beruf, aber ich war unglücklich. Ich war wirklich unglücklich. Und dann war das eine relativ lange Odyssee. Ich habe 4 Berufe erlernt, Gott sei Dank dadurch. Ja. Kurzfassung, der nächste Punkt war dann, ich war immer künstlerisch orientiert. Ich war auch immer künstlerisch begabt. Ich war musisch, ich war bildnerisch begabt, literarisch sowieso. Und habe dann eine relativ steile Karriere als österreichischer Kabarettist und Theaterschauspieler gemacht. Wirklich extrem steil. Also ich sage mal, vor 6 Monaten Premiere und dann im TV, also ORF und Radio und so weiter. Und ich habe das mittendrin abgebrochen. Und da weiß ich, da hat mein Umfeld ein riesengroßes Fragezeichen im Kopf gehabt und sich gedacht, okay, jetzt ist er wahnsinnig geworden. Jetzt hat es ihm die Batterie rausgehaut, wie man so schön sagt. Aber ich wusste einfach, das ist es nicht. Ja, ich war zwar, es hat Spaß gemacht, ich war total gerne am Theater, das war richtig schön, ja, in einem Ensemble zu spielen. Aber auch das Kabarettistische hat mir sehr, sehr gefallen. Und Theater war für mich dann eigentlich geiler, weil ich nur ein Rädchen im Gesamtgetriebe war und nicht mehr der Fokus auf mich gerichtet war. Obwohl, ich bin schon eine Rampensau. Wenn ich auf der Bühne stehe, privat bin ich aber eher ein introvertierter Mensch. Also eher ein Stiller. Und dann war natürlich ein Vakuum da. Ja? Zuerst gab es viel Geld und große Karriere und dann auch von meinem Umfeld so quasi, was ist mit ihm los, warum bricht er das ab, wer macht denn das? Ja, ich war aber einfach nicht angekommen. Ich wusste, das ist nicht mein Platz. Ja, und in diesem Vakuum, das waren fast 3 Jahre, ja, da ging es mir jetzt nicht super gut. Das muss ich sagen. Ja, da war einfach, es wurde auch finanziell immer enger. Ne, wenn du 3 Jahre lang halt mit Gelegenheitsjobs dich mehr oder weniger über Wasser hältst. Aber ich habe es als meinen Job gesehen. Und das war für mich klar. Ich nehme jetzt so viel Zeit, bis mir mein Herz sagt, was genau will ich. Ja. Ich habe die Zeit so genutzt, dass wenn dann die Finanzen immer geringer werden, ja, was macht er dann? Dann bleibt er nicht mehr viel übrig, als viel meditieren und spazieren gehen, weil das kostet kein Geld. Ja. Ich habe eine tolle Partnerin gehabt, die hat mich nicht nur emotional und spirituell unterstützt damals und mir den Rücken gedeckt und mit mir viel Gespräche geführt, sondern ich habe die Zeit einfach dazu genutzt, in mich reinzuhören. Und da kam mir bei einem Spaziergang, und die bewegendsten Dinge im Leben, die wirken meistens trivial, wenn man sie erzählt, und sie sind eigentlich auch trivial, aber sie sind oftmals der Trigger und der Auslöser für den absoluten Wandel. Mhm. Und beim Spazierengehen fiel mir plötzlich ein, dass das erste Buch, das erste Sachbuch, das ich freiwillig in meinem Leben gelesen habe, mit 10 Jahren, war Dr. Joseph Murphy, Die Macht ihres Unterbewusstseins. Mhm. Und es kam, das pappte plötzlich beim Spaziergehen als Bild auf. Mhm. Und dann kam in Folge, was ich dann noch gelesen habe, Erhard F. Freitag. Ich weiß nicht, ob der heute noch ein Begriff ist. Der war so in den Mitte der 80er Jahre, war der eben so dieser Speaker, Teacher, Autor. Da gab es halt noch kein Internet und keine kostenlosen Texte im Internet zu lesen. Mehrfacher Bestseller-Autor. Und der hat in einem seiner Bücher geschrieben, es war für ihn das Wichtigste und die wertvollste Entscheidung in seinem Leben, nach München zu gehen und Hypnotherapie zu erlernen. Mhm. Und da hat es geklingelt bei mir. Da war Bing, hey, mich hat die Seele immer interessiert, mich hat die Psyche interessiert, mich hat Spiritualität interessiert. Und mich hat auch interessiert, Menschen zu bereichern. Das habe ich ja getan auf der Bühne als Künstler. Bereicherst du auch Menschen? Ja. Schenkst ihnen 2 Stunden Vergessen ihres Alltages oder so. Und dann wusste ich irgendwie so, da war da plötzlich so eine, das war ein Richtungsweiser. Das ist es. Das hat so richtig gekribbelt im Bauch. Ja? Und dann stand natürlich im Raum, okay, dazu brauchst du eine Ausbildung, dazu brauchst du einfach auch ein fundiertes Fachwissen. Das ist schon da, weil ich immer viel gelesen habe in dem Bereich. Aber du brauchst auch die essentiellen Tools. Und dann stand natürlich im Raum, okay, wo machst du denn diese Ausbildung? Ja? Und das war schon dann mit Internet und aber noch mit diesem 56K, und da musste man noch die Bits durch die Leitung schieben, damit es schneller geht. Also es war recht aufwendig, dann was zu finden. Und dann fand ich in Berlin die Milton H. Eriksen Akademie. Ja. Oh wow, cool, ja, aber Berlin, oh, Wien, Berlin, 700 Kilometer. Und das war dann irgendwie hinfällig auch finanziell, weil wo lebst du denn jetzt in Berlin? Kennst du niemanden? Ja, wo lebst du 2 Jahre? Ja. Ja. Das wäre einfach zu aufwendig gewesen, dann habe ich weitergeguckt, hat eine Weile gedauert, dann habe ich den Erhard F. Freitag geschrieben, ne? Hey, machst du noch Ausbildungen? Da hat mir dann seine Sekretärin geschrieben, du, der ist schon längst in Rente, der macht gar nichts mehr, der hat genug gearbeitet. Das war so ein bisschen Frust, und ich dachte, ey, das wäre eigentlich mein Top-Wunsch gewesen. Und dann habe ich was für München gefunden, das war aber auch, hat sich nicht richtig angefühlt, und wie der Zufall, unter Anführungszeichen, so will, kam damals meine Partnerin von der Arbeit und vom Briefkasten und sagte, hey, guck mal, da ist der Katalog der Gesundheitswerkstatt da, wo wir unser Diplom zum Fitnesstrainer und so gemacht haben. Guck da mal rein. Und ich habe eher so lapidar neben mir reingeguckt und auf Seite 5 Ausbildung zum Hypnotherapeut bei Franz Piesinger, der österreichischen Hypnose-Legende. Und es war 5 Seiten Infomaterial. Und ich habe Schweißausbrüche bekommen und Schweißhände und Herzflattern. Bei jeder Seite wurde das immer klarer. Das ist genau das, was ich will. Das ist genau das, was ich will. Und dann kamen aber die Kosten dafür. Und dann habe ich es zugeklappt und weggelegt. Wie soll ich das jetzt machen? Nach 3 Jahren Vakuum, wo du einfach... ich habe einfach früher viel Geld verdient und dann war wenig da und das war immens teuer, diese Ausbildung. Und sage zu meiner Partnerin, du, forget it. Und sie sagt, das will ich jetzt nicht gehört haben, wenn du das machen willst, findest du auf dem Weg. Und den habe ich dann gefunden. Ja? Und das soll jetzt nicht klingen, als fände ich mich selbst so toll, also soll jetzt nicht so einen narzisstischen Touch haben, aber es war tatsächlich so, ich habe diese Ausbildung begonnen und der Franz Piesinger, das ist jetzt ein sehr guter Freund von mir. Ja? Wir machen Scherze, wenn wir sowieso so die Obi-Wan Kenobi Anakin Skywalker Beziehung. Ja? Also wer war einst mein Meister und so. Und er hat mich echt am dritten Ausbildungstag, hat er mich in der Pause zur Seite geholt und gesagt, pass auf, ich sag dir was, lass dir das ja nicht zu Kopf steigen. Ich mache das seit 25 Jahren. Ja? Bilde seit 25 Jahren Leute aus und du bist der Beste, den ich seither hatte. Mhm. Aber wenn du das jemandem erzählst, streite ich es ab und bei der Prüfung, okay. Bei der Prüfung dreimal so hart. Ja? Ich habe das in Windeseile abgeschlossen, meine Ausbildung, und mit Summa Cum Laude abgeschlossen und hatte während meiner Ausbildung schon Klienten. Ja? Habe aber auch so Dinge gemacht, wie dass ich zum Beispiel zu Hause im Wohnzimmer imaginäre Klienten hypnotisiert habe. Ja? Das klingt jetzt komisch, aber Goethe hat auch mit imaginären Personen gesprochen. Ich setze mich nicht mit Goethe gleich, aber das hilft manchmal. Ich habe mal im Trockendock so getan, als hätte ich da einen Klienten und würde mit ihm arbeiten. Ja? Also ich war so drin in dem Ganzen. Und ja, der Rest ist eigentlich, sage ich jetzt, Geschichte. Ja? Daraus ist dann anders Menschen entstanden und ich stehe heute vor 200, 300 Leuten, ich stehe bei Vorträgen bei wesentlich mehr Leuten auf der Bühne. Du siehst eh immer nur die erste Reihe, weil der Rest verschwindet im Off durch die Scheinwerfer. Aber ich spüre sie und ich habe jedes Mal, wenn ich da auf einer Bühne stehe, diesen kurzen Moment der Ehrfurcht, der Demut und der Dankbarkeit und auch des Fassungslosseins, das scheint durch mich entstanden zu sein. Mhm. Ja. Und ich sage es bei meinen Seminaren, bei meinen Vorträgen, bei meinen Coachings immer wieder, ich mache das jetzt seit 15 Jahren, seit 10 Jahren gibt es Anders Mensch, wir feiern jetzt Jubiläum dieses Jahr, wir haben jetzt 10 Jahre Anders Mensch. Ich habe in den 10 Jahren nicht einen einzigen Morgen gehabt, nicht einen einzigen Tag, wo ich mir gedacht habe, ich mag heute nicht. Wow. Ich gehe abends zu Bett und habe Kribbeln im Bauch und freue mich auf meinen nächsten Tag, auf all die Herausforderungen, die da sind, auf meine Klienten, auf das Unternehmen, ich führe mehrere Unternehmen, auf die Herausforderungen, die man eben hat, ja, wenn man voll im Business ist. Ich gehe abends schlafen mit dem Gefühl der Dankbarkeit. Ja. Wenn man mich fragt, brauchst du Urlaub? Nein. Nein, wovon soll ich mich erholen? Ich weiß, dass es im deutschsprachigen Raum, das will man überhaupt nicht hören. Jeder hat Freude an der Arbeit, der arbeitet ja nichts. Ja? Das ist so eine österreichisch-deutsch-schweizerische Krankheit. Wenn ein Mensch Freude an dem hat, was er tut, dann arbeitet er ja nichts. Ja? Arbeiten, das muss immer so mit Schweiß und Blut und Tränen und mit einem leichten Brechreiz im Hals morgens beginnen. Ja. Aber genau das führt am Lebensziel vorbei. Mhm. Ja? Wir sind nicht geboren, um morgens das Kotzen zu kriegen, wenn der Wecker klingelt. Mhm. Ja? Wir alle sind mit Talenten geboren. Mhm. Ich weiß das in meinem Coaching. Die meisten Menschen sagen, ich habe keine Talente. Mhm. Ich sage, oh Gott, wie kannst du das überhaupt behaupten? Ich weiß, du hast Talente, ich kenne sie vielleicht nicht und du auch nicht, aber jeder Mensch hat Fähigkeiten, die nur er hat. Mhm. Ja?
Wie gehst du da vor? Also wenn du da so Klienten hast und die wollen diese Potenziale herausfinden, gibt es da irgendein Tool von dir, wo du sagst, so, das hat sich bewährt mittlerweile, dass die Leute so ein bisschen in die Kraft kommen?
Es ist unterschiedlich. Ich bin ein Mensch, der absolut das Schema F scheut. Und das ist auch in meinem Metier gar nicht möglich. In der Hypnotherapie, da gibt es dieses, nicht wie in der klassischen Schulpsychologie, dieses Schema F und der Mensch funktioniert wie ein Verbrennungsmotor, dem ist es egal, ob er von Mercedes oder von Skoda hergestellt wird. Das Prinzip ist dasselbe. Ja, das Grundprinzip Homo sapiens ist schon dasselbe. Die Seele, der Mensch aber ist ein Individuum, ein Unikat, ein Einzelstück. Ja. Das sagt schon unser Fingerabdruck. Ja? Es gab nie einen Menschen, der deinen Fingerabdruck hat und es wird nie wieder einen geben, der den hat. Also du bist ein Unikat und da kann man nicht nach Schema F arbeiten. Ich gehe das ganz individuell an, vereinfacht ausgedrückt. Um mit einem Menschen über Rot zu sprechen, muss ich erst gelernt haben, sein Rot zu sehen. Sonst macht es keinen Sinn. Mhm. Ja? Und so arbeite ich auch mit Klienten. Mhm. Also ich hole mir so viel Infos von ihnen, wie nur möglich. Ich fühle mich da tief hinein. Ich bin ein sehr empathischer, spüriger Mensch, Gott sei Dank. Und dann, je nachdem, in welcher Lebenssituation er steht, genau dort muss ich ihm begegnen. Ich habe keinen Sinn von meiner Warte aus dann, sondern ich muss dort sein, wo mein Klient ist. Ich muss dort sein, wo der Mensch ist, der mich gerade braucht. Und je nachdem, was er sich eben wünscht, beziehungsweise wo er gerade steht, von da weg arbeite ich dann mit ihm. Es ist schwierig zu sagen. Das Wichtigste ist, dass man mal radikal ehrlich zu sich selbst ist. Und das sind, was den Beruf und die Berufung betrifft, nicht alle Menschen, nicht immer. Viele sagen, ich bin ja eh angekommen, ich verdiene ja gut. Ja. Ich habe einen tollen Posten, den gibt man nicht auf. Mhm. Aber wenn ich radikal ehrlich bin, geht es dir so, wie ich es gerade beschrieben habe, dass du abends mit Bauchkribbeln, ja, einschläfst, weil du dich auf den nächsten Tag freust und morgens, wenn du die Augen aufmachst, kannst du es kaum erwarten, Kaffee getrunken zu haben und dabei zu sein. Ja? Ja. Das ist so die Frage. Also es ist klar, wir waren alle dazu benötigt, einen Beruf zu erlernen. Das mit irgendwas musst du dein Geld verdienen, hat man uns gesagt. Ja? Ein klassisches Beispiel aus meiner Kindheit. Ich habe viele Geschwister und der Bruder, der nach mir geboren ist. Wenn du den mit 12, 13, 14 gefragt hast, was willst du denn werden, wenn du groß bist, hat er gesagt, Grafiker. Mhm. Und das ist er heute. Er ist sicher einer der hochdotiertesten, bestbezahltesten ich sage mal, weil er mein Bruder ist, auch beste Grafiker Österreichs. Also ich glaube, es gibt kaum einen Werbespot oder einen Plakat auf den Straßen, wo nicht irgendwo mal auch seine Arbeit drin war. Ja? Und er liebt diesen Job. Wenn du mich mit 14 gefragt hast, was willst du denn werden, habe ich gesagt, ich selbst. Und das haben meine Eltern gesagt, cool, aber das wird schwer zu Geld machen zu sein. Wie willst du davon leben? Und das Schöne ist heute,
das ist geschafft.
Du bist genau, du hast das mit, das mit den Worten aus dem Mund genommen. Das Schöne ist, dass ich heute lächeln kann drüber und sagen kann, doch, ich bin ich selbst bei dem, was ich tue. Ja. Und das ist das Wichtigste. Mhm. Natürlich, wir wären Heuchler und es wäre absolut am Ziel vorbei zu sagen, finanzielle Aspekte spielen keine Rolle.
Ja. Ja,
wir alle, ich habe sehr gerne Wohlstand. Wohlstand ist, Finanzen sind ein Schlüssel. Mhm. Finanzen sind Werkzeuge, die Türen öffnen. Ja? Nicht nur für dich selbst. Du kannst, wenn du gut verdienst, wenn du viel Geld hast, viele Menschen fördern, unterstützen. Das mache ich auch. Ich feature immer wieder aufstrebende Talente, wo ich sage, ich finde cool, was die macht oder was der macht. Und bin froh, wenn ich diesen Menschen dann etwas angedeihen lassen kann, was ich zum Beispiel vielleicht nicht hatte. Ja? Also es wäre jetzt am Ziel vorbei, wenn man sagen würde, nee, es geht hier nicht auch um Geld. Ja, das wäre absolut heuchlerisch und das sollte man auch nicht.
Das haben wir mittlerweile auch erkannt. Ja. Also, da haben wir auch unsere Glaubenssätze mal gescheit überarbeiten müssen, dass wir das auch mal so annehmen haben können. Oder ich vor allem, dass Geld echt was Gutes ist und dass man echt tolle Sachen damit machen kann. Hat ein bisschen gedauert.
Oder aber generell dieses Mindset, man muss viel arbeiten, um viel Geld zu schaffen oder hart arbeiten, um viel Geld zu schaffen. Das sind ja alles Glaubenssätze, die sind immer irgendwo mal aufgespielt worden. Ja.
Genau. Ich sage immer, Geld ist moralisch wertfrei. Also Geld als solches. Ja, vergleichen wir es mit einem Brotmesser. Ein Brotmesser ist moralisch und ethisch wertfrei. Ja, ich kann damit ein Brot abschneiden, kann mir aber auch in den Finger schneiden. Das macht das Messer nicht schlecht. Und so ist es auch mit Finanzen. Ja, Geld ist nicht die Wurzel allen Übels, sondern Gier ist die Wurzel allen Übels. Ja, wenn man natürlich gierig und das Geld quasi anbietet, das goldene Kalb, dann geht es am Ziel vorbei. Aber es ist eine schöne Kombination, wenn man das, was man tut, liebt und dafür auch noch gut entlohnt wird. Ja. Also es ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt, aber das darf nicht das oberste Kriterium sein, wenn es um die Berufung geht.
Glaubst du, dass wir mit seinem Auftrag schon hierher kommen?
Ich bin davon überzeugt.
Ja, das merkt man nämlich bei dir sowieso so richtig.
Dankeschön, das ist ein schöner
Moment. Ja, das muss man mal so sagen. Also du hast ja deinen Auftrag angenommen. Das ist irgendwie total klar.
Ja, Gott sei Dank. Aber ich muss sagen, es war ein Großteil meines Lebens. Mhm. Ich sage nicht, das wäre jetzt absolut vorbei an der Wahrheit. Nicht verschwendet. Es war Vorbereitung, es war Training.
Vorbereitung, ja.
Weil das Tolle ist, und das ist das, was ich heute, nicht erst heute, sondern schon vor Jahren verstanden habe, dass all das, was ich vorher erlernt hatte, in das hineinfließt, was ich jetzt tue.
Ja.
Wer bei meinen Seminaren oder Vorträgen dabei war, der fragt sich danach oftmals, war das jetzt ein Vortrag oder Kabarett? Ja, da war das, weil das alles reinfließt, weil ich mein schauspielerisches Talent mit reinbringen kann, weil ich all das, auch was ich aus der Werbung gelernt habe, ich habe lange Zeit in der Werbung gearbeitet, all das kann heute mit reinfließen in diese Sache. Und so gesehen ist das Mosaik. Ich bin nicht fertig, niemand ist fertig, aber es wird immer vollständiger.
Ja, und du hast deinem Ruf gefolgt einfach, also das merkt man halt von, bist du dem nachgegangen, diesen Impulsen immer wieder.
Wobei ich sage, es war lange Zeit echt so ein Riesenfragezeichen. Ich habe manchmal gedacht, was ist mit mir los? Ich meine, ich meditiere seit meinem 7. Lebensjahr und immer gedacht, da sollte eigentlich vieles klar sein. Und dann war so lange Jahre meines Lebens nicht klar, was genau verlangt mein Herz. Ich war schon in vielen meiner Berufen auch anfangs glücklich und erfüllt, aber das war sehr begrenzt. Das war nach 2 Jahren kam dann immer in jedem Unternehmen so quasi morgens, wenn der Wecker geklingelt hat, echt so, boah. Also alles wurde immer schwerer und das schon alleine das Hemd morgens anziehen, das hat wie ein Kettenhemd 100 Kilo gewogen und aus dem Haus zu kommen und dann wieder dorthin und das war einfach, ich sag mal, wie ein Kleidungsstück, das einem zwar ganz nett gefällt, aber nicht hundertprozentig passt. So hat sich das angefühlt.
Du bist in eine Art Routine reingekommen und die hat dir nicht gut getan, kann man das so sagen, so eine Konditionierung.
Ein gewisses Maß von Routine braucht der menschliche Geist auch, das ist wichtig für ihn. Aber die Routine war es nicht so. Es war, dass ich nicht gespürt habe, dass das, was ich tue, wirklich Sinn hat.
Ja, ja, genau.
Weißt du, wenn du mit Menschen arbeitest, so wie ich, da hängen Schicksale dran, da hängen Leben dran, da hängen Herzen, Seelen dran, ja, die brennen, die verlangen. Das ist so erfüllend, wenn du Menschen hast, die zum Vortrag kommen, zum Seminar oder auch in der One-to-One-Coaching. Und du spürst, du warst Teil ihrer Befreiung, ihres Lebensweges, und du merkst, wie dieser Mensch plötzlich vorher hat er geleuchtet und dann beginnt er zu strahlen. Ja. Ja, das ist ein Riesenunterschied, als wenn du jetzt sagst, boah, ich habe eine ganz tolle Werbekampagne gemacht. Mhm. Ja, oder boah, ich hatte eine tolle Vorstellung und die war ausverkauft. Ja, so wie damals als Künstler. Das ist schön. Ja, aber es ist viel schöner, wenn du weißt, du bist jemand, der vielleicht Menschen ein Wegweiser ist.
Ja, ist das vielleicht so der Schlüsselpunkt von der Berufung? Dass man sagt, okay, das, was man tut, und man hilft auch anderen Menschen. Also immer wenn dein Umfeld involviert ist und du machst dieses Umfeld glücklich, dann ist es auch für dich glücklich. Ist vielleicht dieser Gemeinschaftsgedanke so dieser Schlüsselmoment von der Berufung? Und wie siehst du das?
Ich glaube, dass unser ganzes Leben, unser ganzer Planet in diese Richtung gehen muss. Altruismus für sich zu entdecken und zu erkennen, wir sind alle eins, das hat man so schön auf den Lippen, nur lebt das bitte. Ja? Mhm. Das ist das, worum es geht. Natürlich, nicht jeder Beruf, jede Berufung eignet sich dazu, Menschen zu helfen, ja? Direkte Hilfe. Ja? Und das kann auch nicht jeder anstreben. Mir ist es auch sehr wichtig, dass Menschen verstehen, wenn es um Berufung geht. Und da wird oftmals ziemlich am Ziel vorbei assoziiert. Wenn ich mit Menschen über Berufung spreche, haben sie immer so im Kopf, ein Mittel gegen Krebs muss ich erfinden. Oh, ich muss den Hunger aus der Welt schaffen. Ich muss ein neuer Michelangelo werden. Nein, wenn es dir brennt im Herzen vor Freude und dich erfüllt, weil du Babysäckchen strickst. Und du strickst die so leidenschaftlich mit deiner ganzen Kraft und Hingabe. Und du kannst es kaum erwarten, die Wolle wieder in der Hand zu haben und deine Stricknadeln. Und die Babys, die sind total glücklich, wenn die deine Babysäckchen anziehen. Dann ist das deine Berufung. Ja? Es wird da immer so assoziiert, Berufung bedeutet, ich muss etwas Großes schaffen.
Ja,
nur die Frage, was ist denn groß? Ja? Groß ist das, was man nicht erkennen kann. Das, was der Mensch mit seinen fünf Sinnen wahrnimmt, ist selten groß. Es wird groß, aber es ist nicht wirklich groß.
Mhm. Ja? Und dann ist es ja so, dass man sich auf den Weg macht und dann erst einmal noch gar nicht vielleicht weiß, wo es jetzt ganz genau hingeht, wie bei dir. Und es kommt und ergibt sich dann, weil manchmal wird man ja auch ungeduldig oder denkt sich, ja, was ist es denn jetzt? Das verändert sich ja sowieso auch immer wieder. Oder wie siehst du das?
Ich sehe das genauso, wie du das schön aufgegriffen hast. Du intuitiv jetzt scheinbar etwas gespürt. Ich sage das auch bei meinen Seminaren gerne. Anders Mensch als solches war nicht geplant. Bin da nicht gesessen, habe Brainstorming gemacht. Hey, wo kann ich da als Speaker, Teacher, Autor groß rauskommen? Ich hatte da schon ein gut funktionierendes Institut für Hypnose und ganzheitliches Sein in Wien. Und die Kurzfassung, Anders Mensch ist aus Liebeskummer entstanden. Ich habe damals eine ganz tolle Beziehung mit einer Frau gehabt, die hat mich wieder der Blitz getroffen. Und es war quasi dieses in diese Richtung Dualseelen, wobei ich da sehr kritisch dem Thema gegenüberstehe, persönlich. Ja. Aber es hat mich von den Socken gehauen, die Begegnung mit dieser Frau. Die war dann plötzlich weg und aus, von einem Tag zum anderen. Was aber zurückblieb in dieser Beziehung, war, dass sie gesagt hat, du schreibst so wunderschön. Ja. Warum machen wir keinen Blog? Ja. Das blieb irgendwo so hängen, dann war die Beziehung aus. Ich war im Liebeskummer, gedacht, hey, Blog, hey, die schreibe ich mir zurück. Ja, ich schreibe mir diese Frau zurück. Sie wird sie wohl meine Gedichte und Texte noch lesen. Und habe begonnen, einfach meine Texte zu schenken. Ja. Und aus dem ist plötzlich das entstanden, was wir heute seit 10 Jahren feiern. Ja. Ein kleines Imperium. Aber es war nicht geplant. Und wie gesagt, deswegen staune ich heute auch noch.
Ja. Ja.
Ich hätte es ja dabei belassen können bei diesem Institut in Wien. Das lief ja auch super. Ja. Hatte da 4 Geschäftspartner, mit denen ist das richtig schön harmonisch, hat das funktioniert. Wir haben verschiedene Bereiche abgedeckt und waren so als ja, ein Institut für ganzheitliches Sein. Wir konnten unseren Klienten sehr viel bieten. Ja. Hätte bleiben können. Und dann musste dieser Mensch in mein Leben kommen, der plötzlich in mir etwas triggert, um mir zu sagen, du bist da noch lange nicht angekommen, das geht noch wesentlich weiter und größer. Mhm. Ja. Wenn man mir vor 20, 25 Jahren gesagt hätte, Du wirst heute ein Zoom-Interview führen, ja, und wirst über Berufung sprechen und wirst zurückschauen auf 15 Jahre progressiven Erfolg, ja, und zwar in dem Metier hätte ich gesagt, was rauchst du? Ja, weil ich hätte es dir nicht geglaubt.
Ja, ja. So, das kann man mit dem Verstand gar nicht eigentlich sich ausmalen, gell, wo man da in ein paar Jahren ist, ich denke es mir oft. Ja. Also auch wenn wir zurückblicken. Ich wäre niemals drauf gekommen, dass wir so einen Kongress zum Beispiel mal machen. Das hat sich irgendwie ergeben. Und
dass es auch so schnell verändert hat. Ja. Also unser Leben hat sich ja wirklich verändert.
Ja, also das geht rasend schnell, wenn man mal scheinbar in die richtige Richtung geht. Also die, wo Seele auch geplant hat oder wo sie sich wohlfühlt, sagen wir mal so.
Aber man muss sich halt auch diese Schritte einleiten zu trauen, also auch in die Umsetzung zu gehen. Oft sind nämlich die Leute in der Komfortzone, wo es ja schön warm und schön gemütlich ist. Und ja, macht auch irgendwie glücklich. Das ist das, was ich noch nicht ganz verstanden habe, weil wir reden ja die ganze Zeit von, macht es, was einem Spaß macht. Und wenn es jetzt Playstation zocken ist, dann ist es ja auch, gut, da wird die Dopamin ausgeschüttet und ist vielleicht wieder Gehirnmanipulation, aber es macht auch irgendwie Spaß. Aber das ist halt nicht. Da ist dann noch irgendwie dieser Schritt außerhalb der Komfortzone notwendig.
Genau, das ist das Erste und Wichtigste. Und das fällt mir eben signifikant auf. Ich verstehe es natürlich auf psychologischer Ebene, ist mir klar, woher es kommt. Aber wenn ich mit Klienten arbeite, dann ist es so, sie wollen eine Verbesserung, aber dabei soll sich bitte tunlichst nichts verändern, denn Veränderung macht ja Angst. Das geht nicht. Wenn du etwas ändern willst, musst du etwas ändern. Und wenn ich heute von München nach Nürnberg möchte, dann muss ich eines tun, ich muss meinen hübschen Hintern aus dem Haus bewegen und den ersten Schritt tun. Ob ich dann da zu Fuß hinlaufe, mit dem Fahrrad fahre, mit dem Zug, mit dem Flugzeug, mit dem Schiff, das spielt keine Rolle. Aber ich muss mal vor die Tür, ich muss mal raus, dorthin, wo ich vielleicht noch nie war. Mhm. Und das hört der Mensch nicht gern, aber es ist nun mal ein psychologischer Fakt. Der Mensch wählt nicht das, was er am besten findet, weil oftmals kann er das gar nicht beurteilen. Wir können nicht beurteilen, ob ein Zahnarzt gut arbeitet oder nicht, weil wir keine Dentisten sind. Ja? Der Mensch wählt nicht das, was er am besten findet, sondern das, wovor er am wenigsten Angst hat. Und deswegen, wenn ich euch fragen würde, kennt ihr einen guten Zahnarzt, dann würden wir wahrscheinlich beide sagen, ja klar, meiner, der ist ganz toll, aber woher wisst ihr, dass er gut ist? Ja? Ihr habt ein gutes Feeling, wenn ihr hingeht. Ihr fühlt euch wohl, sympathisch, er nimmt euch die Sorge, die Angst, das Bauchkribbeln. Deswegen findet ihr ihn gut. Der Mensch wählt nicht das, was am besten ist, weil er oftmals fehlt ihm die Fachkompetenz. Und das ist gar kein Vorwort. Wir sind nicht in jedem Metier kompetent. Ich auch nicht. Also ich würde mein Auto nicht selbst reparieren, ja? Weil mir die Kompetenzen dazu fehlen. Ja? Ich kann auch nicht sagen, ob mein Mechaniker ein guter ist. Er gibt mir ein gutes Feeling, er gibt mir das Feeling, hey, das haben wir gleich in der... Er ist ein netter Mensch und bis jetzt gab es keinen Grund, irgendwas zu beanstanden, aber ist ja wirklich gut. Ja? Wir wählen halt das, was uns am wenigsten Angst macht. Das ist oft ein Problem, gerade wenn es um die Berufung geht. Ja? Ich habe Menschen als Klienten, ich verstehe auch das, die sagen, ja, das mache ich nächstes Jahr, das mache ich dann und irgendwann. Und ich denke dann einmal, der Mensch muss unsterblich sein. Ja? Das ist nämlich ein wichtiger Punkt am Weg zur Berufung. Und das soll jetzt niemandem Angst machen, aber es ist ein Fakt. Ja? Im metaphysischen Sinne sind wir vielleicht alle unsterblich, das ist klar. Auf physischer Ebene sind wir sterblich, garantiert. Und unsere Lebenszeit ist begrenzt. Ein Leben ist verdammt kurz. Ja? Also ich denke mir manchmal, 300 Jahre reichen nicht aus für mich, um all das zu erleben, was ich gerne erleben möchte. Ja? Und wenn du nicht fürchtest, sondern weißt, dass du eines Tages diese Welt verlassen wirst, wenn du es weißt, nicht mit Angst und Verdrängen, sondern wissen, okay, ich bin sterblich, dann hast du keine Zeit zu verlieren. Dann hast du nicht, ich mache das in 5 Jahren, ich mache das, wenn das Wetter besser ist, wenn ich 10 Kilo abgenommen habe, wenn mein Traumpartner mal da ist, dann mache ich mich auf den Weg zur Berufung. Jetzt ist der Moment.
Glaubst du, dass man ich glaube ja daran, dass man diese Rückschau bekommt, wenn man dann zurückgeht in die geistige Welt. Glaubst du, dass man dann auch das so Art ein bisschen bereut, wenn man nicht so das gemacht hat, wofür man eigentlich gekommen ist?
Würde eine Rose, die nie geblüht hat, es bereuen, nicht geblüht zu haben? Ich denke schon.
Das ist eine gute Frage.
Denn es ist die Aufgabe. Es ist ihre Aufgabe zu blühen.
Ja.
Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, es ist unsere aller Aufgabe zu blühen und zu erblühen, zu wachsen. Wir alle halten uns gerne so klein. Wir halten uns gegenseitig klein. Jetzt spüren wir das ganz stark in dieser Zeit, in der wir gerade leben. Mhm. Wir halten uns aber auch mit uns selbst im intimen Raum, wenn wir mit uns alleine sind, klein. Ich kann das nicht, das ist nichts für mich, ich bin nicht gut genug. Ja. Der andere hat halt mehr Glück. Vor allem, wenn es um Erfolg geht, dann ist man sehr schnell mit dem Negativurteil, ach, der hat ja Schieber gehabt, der hat gute Connections, der betrügt ja oder die betrügt ja oder die ist ja nicht ganz aufrichtig. Nö, die meisten erfolgreichen Menschen, die ich kenne, und ich denke mal, in eurem Kongress habt ihr sehr viele erfolgreiche Menschen, wenn du sie fragst, wir alle arbeiten extrem hart. Ja? Und das ist etwas, was man auch kapieren muss, dass harte Arbeit nicht immer unangenehm ist.
Ja, du sagst eben, ja, du stehst auf und freust dich drauf.
Richtig, richtig. Und das ist auch ein wichtiger Fakt am Weg in die Berufung. Erstens mal die Frage, radikal ehrlich, bin ich dort, wo ich bin, wirklich erfüllt? Und zwar so gut wie täglich. Oder kann ich es kaum erwarten, wenn Feierabend ist? Freue ich mich von einem Urlaub zum nächsten Urlaub und die Zeit zwischen den Urlauben ist nur, die muss ich eben runterbiegen? Ja? Habe ich das Empfinden, dass das, was ich tue, wirklich einem größeren, höheren Wohle auch dient? Ja? Und die nächste Sache ist, okay, ich weiß, ich werde diese Welt verlassen, ich habe gar keine Zeit ja, zu verschwenden. Ich sollte jetzt mich auf den Weg in meine Berufung machen, falls ich dort noch nicht bin. Ja? Und das nächste ist, ist das, was ich mir als Berufung so innerlich spüre, muss das unbedingt etwas Riesengroßes sein? Mhm. Oder sind es die Dinge, die mich wirklich erfreuen? Ja? Und das Entscheidende an dem Ganzen ist, wie viel bin ich bereit, in meine Berufung zu investieren? Bin ich bereit, mich ganz zu schenken? Mich als Ganzes zu geben? Hingabe, da steckt Geben drinnen. Und Hingabe ist heute so ein Wort, oh, nur nicht hingeben, ja. Wobei hingeben und loslassen sind eins, ja. Und hingeben ist kein Akt von Unterwerfung. Hingeben ist ein Akt von Macht. Das Einzige, was ich habe, was du hast, was wir haben, sind wir selbst. Und so ist damit das auch das Einzige, was wir zu geben haben. Und so gebe ich mich hin. Ich verschreibe mich meiner Berufung voll und ganz. Und hier kommt ein altes Meme zum Tragen. Ich bin jetzt kein Freund von Sinnsprüchen. Manche finde ich gut, die meisten nicht so. Vor dem Verdienen kommt das Dienen. Ja? Und da steckt auch Hingabe drin.
Ja.
Wenn der Bauer 400 Maispflanzen ernten will, dann muss er mindestens 1200 Maissamen sehen. Mhm. Ja? Und so ist es auch am Weg in die Berufung. Ja? Die erste Zeit ist vielleicht ein Nullspiel oder ein Minusspiel. Du wirst viel geben. Ja? Du wirst viel geben müssen, du wirst viel investieren müssen und sehen. Ja? Du musst erst mal den Acker bestellen und sehen und dann geschieht lange nichts, wenn du dir so einen Acker ansiehst. Ja? Und irgendwann mal sprießt da was, dann wächst es mehr und am Ende des Jahres im Herbst kommt die Ernte. Ja? Das heißt, auch in meinem Fall, als anders Mensch habe ich nicht gleich geerntet. Ja? Da habe ich lange, lange Zeit sehr viel gegeben, vor allem auch meine Texte. Und da gibt es viele Menschen, die sagen, hey, hör mal, wann gibt es denn endlich dein Buch? Ich arbeite dran. Ich habe es seit 10 Jahren verspreche ich, ich werde mit Büchern beginnen. Ich habe halt oft das Gefühl, es ist alles gesagt worden. Was soll ich denn noch sagen? Ja? Ja. Und es gibt viele Menschen, die sagen, bitte, warum schenkst du deine Texte her? Weil ich es kann. Mhm. Ja, darum schenke ich sie her, weil ich... Natürlich könnte ich auch schon vor 10 Jahren gesagt haben, hey, 39,90 schon gesehen im Hardcover bei Thalia. Ja. Kommt eines Tages. Ja, wobei das, was ich jetzt veröffentliche, habe, nehme ich den Leuten nicht mehr weg. Das schon, ja. Aber das ist ein Teil. Weißt du, wichtig ist zum Beispiel, Value, Werte zu schaffen. Mhm. Ja. Dass du das, was du gibst, aus Liebe gibst.
Ja, genau.
Das ist das Um und Auf.
Ja.
Liebe das, was du tust. Und gib das, was du tust, in Liebe und erwarte keinen Lohn. Mhm. Ja? Er kommt sowieso.
Mhm. Ja? Generell keine Erwartungen haben, ist ganz wichtig.
Das wird dann oft nur enttäuscht.
Ja, das ist wie wenn's du irgendwem sagst, ich gebe dir jetzt Geld, so dort, oder ich schenke dir Geld, dann haben wir im Hinterkopf so, ja, aber irgendwann könnte es mir dann auch einmal
was. Mir in irgendeiner
genau, also man soll schon aus Herzen geben, was. Ja.
Richtig. Wenn man gibt, dann gibt man aus Freude am Geben und nicht aus Berechnung, wenn ich jetzt was gegeben habe, kriege ich was zurück. So wie wir das zu Weihnachten gerne machen. Ne? Ich schenke Tante Emma was und von Tante Emma kriege ich dann was zurück. Hoffentlich mehr, als ich die geschenkt habe. Ja. Nee, so läuft das nicht. Es gibt da so eine Art, und ich bin da fest überzeugt davon, eine Art ausgleichende Gerechtigkeit. Ja. Je mehr du gibst, ja, das Universum duldet kein Vakuum. Das weiß man mittlerweile auch astronomisch. Also man hat immer gedacht, das Vakuum zwischen den Sternen wäre leerer Raum. Mhm. Nein, man weiß, dass da auf einem Kubikkilometer Vakuum ja, 3 bis 8 Moleküle sind. Eins davon ist L-Lysin, das ist eine Aminosäure, die aus dem Großteil besteht unser Körper aus einer dieser Aminosäuren auch. Ja. Mhm. Auch das ist nicht leere. Es wird hier kein Vakuum geduldet im Universum. Es wird jeder Raum gefüllt mit etwas. Mhm. Ja. Wo etwas rausfließt, fließt was nach. Ja. Wenn ich einatme, dann muss ich ausatmen. Wenn ich ausgeatmet habe, atme ich wieder ein. Und das ganze Universum ist dann ein- und ausatmen.
Wird es sich immer ausgleichen? Also wenn man viel gibt, kommt es auf verschiedenen Kanälen wieder zurück?
Das ist sehr wichtig. Also gerade wenn es um, das ist jetzt nicht unser Thema, aber gerade wenn es um Partnerschaften geht, dann lebt der Mensch diese Bedürfnis GmbH. Ich habe dir so viel Liebe und Aufmerksamkeit und Körperlichkeit gegeben, ich will dasselbe Maß zurück. Ja. Wenn du etwas gibst, dann gibt es aus Freude am Geben und es kommt irgendwoher wieder zurück und verstärkt. Ja. Wir leben in einer riesengroßen universellen Echokammer. Ja. Was wir aussenden, kommt verstärkt zu uns zurück. Nicht einmal, das kann man ausprobieren, wenn man in die Berge geht und da reinruft, was Unangenehmes, was Böses, kommt das 5, 6 Mal zurück. Wenn ich mich in die Berge stelle und rufe Liebe, kommt 7, 8 Mal Liebe zurück. Ja. Und so ist es auch im Universum, im Leben als solches. Ja. Bei der Berufung geht es nicht darum, was kriege ich zurück. Bei der Berufung geht es darum, was gewinne ich für mich daraus innerlich. Ja. Und wie gesagt, es geht nicht darum, ein neuer Michelangelo zu werden, ein neuer Nikola Tesla, eine Mutter Teresa oder sonstiges. Berufung ist das, wofür du brennst, wo auch deine Talente sind und wer seine Talente nicht kennt, ja, der soll das zu seiner Berufung machen, seine Talente rauszufinden. Ja. Vielleicht ist man ein besonders aufmerksamer Zuhörer. Es gibt sehr viele gute Sprecher, es gibt aber nur wenig gute Zuhörer. Mhm. Ja. Vielleicht ist man ein ganz besonders guter Koch, ja, oder eine Köchin. Vielleicht war man vorher, weiß ich nicht, Marketingabteilungsleiter und man liebt aber Kochen. Dann werde Koch. Mhm. Ja, dann lebe davon. Ja. Und nicht immer, das ist natürlich schön, aber nicht immer kann man die Berufung auch zu Geld machen. Und wenn man sie zu Geld macht, dann meistens nicht im Angestelltenverhältnis. Das ist nämlich auch so. Ja. So etwas, wovor meine Klienten und Seminarteilnehmer immer so richtig Bammel haben, was verständlich ist, dieses Risiko der Selbstständigkeit, das ist ein Trugschluss.
Es wurde uns aber auch immer so erzählt irgendwie. Es wurde in der Schule schon angefangen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass man uns viel mit über Selbstständigkeit erzählt hat. Also dass diese Möglichkeit
wurde uns nicht erzählt. Es wurde uns auch nicht erzählt, wie der wirkliche Weg in den Wohlstand geht. Aber das ist ja sicher nicht Thema. Da habe ich auch in unseren Seminaren sehr viel dazu zu sagen. Wie kann ich meinen Wohlstand steigern? Also uns wurde da so ein Weg beigebracht, der ist bis zum gewissen Punkt richtig. Und dann nimmt man die falsche Abzweigung und dann landet man nur noch in der Verhaftung und in der Verpflichtung für gewisse materielle Dinge, dann hätte man den anderen Weg genommen, den man nicht kennt, den man meistens nicht gesagt wurde, dann wären viel mehr Menschen wohlhabend. Was der Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Angestelltenverhältnis ist, das Wort sagt ja schon, ich bin Angestellter, ich stelle mich an um mein Gehalt. Ja, am 28., 29. stelle ich mich mit all meinen Kollegen quasi metaphorisch gesehen an ums Gehalt. Mhm. Ja. Und das Nächste ist, es gibt im Angestelltenbereich immer diese Grenze, diese Obergrenze des Verdienstes. Ja, dieses. Und was mich gestört hat, war, ich mache ja mit meiner Lebenszeit. Ja, und wir kaufen uns die Dinge im Leben ja nicht mit Geld, sondern mit Zeit, die wir aufwenden, um Geld zu verdienen. Ja. Das heißt, mit meiner Lebenszeit mache ich jemand anderen reicher. Mhm. Nicht, weil ich es den Menschen nicht gönne, aber ich bin jetzt selbstständig seit 15 Jahren und alles, was ich tue, tue ich für mich und meine Mitarbeiter. Ja, und natürlich in erster Linie für meine Klienten, aber die Arbeitsleistung, die ich erbringe, da sehe ich den Sinn viel stärker, als ich den damals sehen konnte. Ja. Da reißt man sich den Allerwertesten auf, den ganzen Tag, 8, 9, 10 Stunden. Für wen? Ja, dafür, dass man am Monatsende dasselbe Gehalt kriegt wie vorher. Manchmal ist man umsatzbeteiligt, aber das sind dann oft nur ein paar Cent. Ja. Und das Risiko der Selbstständigkeit ist genauso groß wie das Risiko im Angestelltenverhältnis.
Ja, außerdem könnte man ja sowieso immer wieder ins Angestelltenverhältnis zurück, wenn es nicht klappt. Ich meine, so soll man nicht denken, aber ich finde es jetzt auch nicht so das Risiko, das mal auszuprobieren.
Ja, das ist quasi immer so ein Backup. Ja. Ja. Man kann immer wieder zurück. Ja. Das ist eine Sicherheit. Angestellter ist ja eine Art Sicherheit.
Wow, wie so vermeintlich.
Die existiert irgendwie eigentlich eh immer. Ja.
Wobei ich muss sagen, bei der Selbstständigkeit ist es nicht. es ist nicht so riskant, sondern wenn du besonnen, wenn du intelligent und smart dein Geschäft führst, ja, und da meine ich jetzt nicht, wie du am Markt smart bist, sondern smart mit deinem Umgang deiner Finanzen, wie du investierst. Mhm. Auch da haben wir in unserem Seminar extra als Schwerpunkt auch Wohlstand und Selbstständigkeit. Ja. Mit unendlich vielen Tipps. Also so ein Seminar bei mir ist extrem anstrengend. Das sind immer Intensivseminare. Und die Leute gehen erfüllt, aber ziemlich groggy und
oh, mit meinem Input. Verarbeiten dann.
Genau, mit einem Input-Overload mal raus, was gut ist, und das will ich ja für sich. Ich will ihnen so viel wie möglich geben. Ja. Und da geht es primär auch darum, den Leuten klarzumachen, du bist kein großes Risiko. Ein Ja, wenn du jetzt immense Investitionen tätigen musst, um dein Geschäft führen zu können, dann ist es immer ein bisschen ein Risiko. Ja. Aber wenn du zum Beispiel in einem Metier arbeitest wie ich, ja, oder wie andere Speaker, die wahrscheinlich hier noch sprechen werden, natürlich tragen wir alle ein gewisses Risiko, das tragen wir aber auch im Angestelltenverhältnis. Mhm. Wenn ich mit meinen Finanzen, mit dem, was ich erwirtschafte, schlau, intelligent, smart umgehe und nicht Gier durchkommt, ja, mhm, sondern weiß, ich muss immer einen gewissen Teil zum Investieren haben, einen gewissen Teil sparen, einen gewissen Teil für die Fixkosten und mein Spaßgeld haben. Wenn ich dieses Vier-Konten-System lebe, dann geht meistens nichts schief, ich muss es nur konsequent tun. Und das ist so um und auf. Und ich glaube, in jedem meiner Seminare und in jedem Vortrag muss ich das den Menschen klar machen. Ich werde gefragt, was ist das Geheimnis deines Erfolges? Es gibt keines. Also ich habe hier kein Geheimnis. Irgendwie so, hey, da, guckt mal, das zeige ich euch nicht. Das weiß nur ich. Wenn man mich fragt, was maßgeblich zum Erfolg beiträgt, und ich glaube, da werden mir die meisten meiner Kollegen, die hier noch sprechen, auch recht geben. Konsequent. Sei konsequent. Ja? Der Unterschied zwischen einem erfolgreichen und weniger erfolgreichen Menschen ist der, dass der erfolgreiche Mensch einfach nicht aufgibt. Mhm. Ja? Ich habe nie aufgegeben. Und es gab in den 15 Jahren oder sagen wir in den 10 Jahren anders Mensch Phasen, wo ich gedacht habe, wie geht's weiter? Ja? Ich stehe hier echt an der Wand. Da ist absolute Flaute gerade. Jetzt nicht finanziell, sondern einfach, wo weiter? Mhm. Ja? Und manchmal gab es Engpässe. Also ich sage jetzt mal, wir brauchen nicht drüber reden, mit Anfang von Covid. Es gab keine Seminare, keine Vorträge mehr. Und das war eine sehr starke Säule unseres Unternehmens. Wenn man da nicht smart arbeitet und sein Unternehmen smart führt, ja, dann kann es sein, dass man schließen muss. Mhm. Ja. Wir haben das eigentlich ziemlich unbeschadet und ohne, ja, mich jetzt extrem genervt, dass ich nicht mehr vor Menschen sprechen kann. Mhm. Wir haben jetzt im September das erste Seminar nach den ganzen Lockdowns endlich wieder gehabt.
Freust dich schon.
Ich war schon gelodert innerlich, monatelang. Ja. Endlich wieder, ja.
Schön. Vor echten Menschen, ja.
Also, es ist natürlich immer ein Schritt ins Ungewisse. Aber wenn du haben willst, was du noch nie gehabt hast, musst du tun, was du noch nie getan hast. Das ist ein Gesetz, ein universelles, das habe ich mir nicht gerade ausgedacht. Ja? und jeder Mensch wurde, wie du schon vorher gefragt hast, jeder Mensch wurde mit einer ganz speziellen Aufgabe in die Welt gebracht. Mhm. Und was ist meine Aufgabe? Deine Talente sind der Kompass, der Wegweiser dorthin. Mhm. Ja. Man ist nicht ausgestattet mit Talenten. Oh, hops, zufällig sind mir da 5 Talente zugefallen. Ja? Nein, das sind die Wegweiser gewesen. Mhm. Und wenn man sie nicht kennt, dann nimm dir Zeit, so wie ich das damals gemacht habe, herauszufinden, was ist meine Berufung. Muss ja nicht 3 Jahre dafür brauchen. Aber dann soll man sich Zeit nehmen mit Papier und Stift. Ich weiß, das hören meine Klienten total ungern, wenn ich sage Papier und Stift, aber es hilft ungemein. Mhm. Und schreibe auf, was freut mich total? Was will ich wirklich, wirklich? Das ist, glaube ich, das Wichtigste in allen Lebensbereichen. Mhm. Und in meinen Texten schreibe ich es extra, wirklich, wirklich. Ja? Weil es gibt so, ich möchte wirklich mal eine Wildkreuzfahrt machen und ich möchte wirklich mal reiten lernen. Aber wenn man das bis zum Lebensende nicht gemacht hat, na, ist es auch kein Drama. Und dann gibt es dieses wirklich, wirklich. Ja? Wo du weißt, du kannst nicht mehr atmen. Wenn du das nicht hast, wenn das sich nicht erfüllt, kannst du nicht mehr, dann existierst du nicht mehr. Mhm. Ja? Und ja. Das sind oft nicht viel auf dieser Liste, was ich wirklich, wirklich will. Also ich glaube, in meinem Fall, ich kann dir sogar zeigen, weil ich das immer irgendwo in der Nähe habe. Da, guck mal, das ist mein Erfolgsjournal. Das ist eines von vielen. Ja. Da schreibe ich mir so gegen Jahreswechsel, Ja? Oder Jahresanfang schreibe ich mir meine Jahresziele, meine 3-Jahres-, 5-Jahresziele, falls sich die ändern, rein. Aber auch alle Schritte, die nötig sind, um es zu erreichen. Ja? Mhm. Und dann gehe ich nicht chronologisch jeden Schritt an, sondern welcher Schritt ist mir gerade möglich? Ja? Kann ich den machen? Nee, geht nicht. Dann mache ich Schritt 10. Wenn Schritt 7 nicht geht, mache ich Schritt 10 oder Schritt 11. Und wenn du das machst über Jahre hinweg und zurückblätterst und siehst, habe ich erreicht, habe ich geschafft, habe ich erreicht, habe ich geschafft, ja, da geht es gar nicht anders, als dass dein Selbstwert hoch ist und du erfolgreich bist, weil du hast es ja schwarz auf weiß, blau auf weiß, rot auf weiß. Ja?
Du erkennst, dass du selber erschaffst, das Ganze.
Genau. Und da steht aber auch drinnen, was sind meine Lebensprioritäten? Und das sind gerade mal 3. Ja? Was sind die Dinge, die ich wirklich, wirklich will? Ja. Ja? Was sind die Ziele fürs nächste Jahr? Was, da gibt es dann Etappen. Was kann ich im nächsten, was muss gemacht werden bis zum nächsten Monat oder so? Ja? Mhm.
Sind auch unrealistische Ziele oben, also wirklich, wo man mal sagt, so, das brennt jetzt wirklich, also das mag ich jetzt wirklich gern, aber aktuell kaum vorstellbar, dass es im nächsten Jahr umgesetzt wird. Schreibst du das trotzdem auf?
Natürlich, natürlich, genau darum geht es ja. Think big. Ja? Das ist so der Unterschied zu. Ich breche jetzt da keine Lanze für die USA, rein politisch nicht, aber für die Grundidee in den USA. Also wir kennen es ja in Österreich, Deutschland, Schweiz, wenn du da was vorhast, ist die Antwort, es geht nicht. Ja? Und in den USA, yeah, it's gonna be great. Ja? Also ja, und wenn es in L.A. nicht geht, dann macht es jemand in New York mit dir. Ja? Je nachdem. Das finde ich einfach toll. Und je größer und je frecher deine Ziele gesteckt sind, ja, desto besser. Natürlich, es gibt gewisse Dinge, wo man einfach, ich sage jetzt mal, ein normal neurotischer Mensch weiß, das ist unmöglich. Ja? Wenn dein Ziel ist zu sagen, hey, ich möchte gerne die Zeit zurückdrehen ins Jahr 1920, es kann sein, dass es jemand gelingt, aber die Chancen sind so minimal. Ja? Man weiß ja ungefähr, was möglich ist. Man hat ja ungefähr eine Ahnung, was real ist. Ja? Und je größer das Ziel gesteckt, desto größer muss auch manchmal der Zeitrahmen dazu gesetzt sein. Ja, natürlich, es gibt die Möglichkeit, weiß ich nicht, in 2 Jahren Milliardär zu werden. Ja? Aber es ist eher gering. Und ganz klar zu verstehen sollte auch sein, es ist noch nie ein Mensch über Nacht erfolgreich geworden. Weil das oft so heißt, ja, der ist über Nacht erfolgreich geworden oder die ist über Nacht. Nein. Du kennst eben die Lebensgeschichte vorher nicht.
Ja,
und ich empfehle meinen Klienten immer, lasst ein bisschen die Finger von den Lebensratgebern und spirituellen Büchern, lest lieber Biografien und Autobiografien, die helfen euch oftmals mehr, weil die dann, wie andere Menschen, die es schon scheinbar geschafft haben, welchen harten Weg die gehen mussten, wie oft die gescheitert sind, wie oft die auf die Schnauze gefallen sind und dass niemand über Nacht erfolgreich wird.
Ja,
von außen wirkt es so. Ja, weil gestern war der Mensch unbekannt und heute ist er bekannt, aber da gab es immer eine Story davor.
Mhm. Ja, das haben wir ja gelernt mittlerweile. Also das,
deswegen fragen wir auch.
Alle Geschichten, die wir jetzt so gehört haben, also da haben das, wie du sagst, das keiner über Nacht berührt.
Ja, deswegen fragen wir immer die Experten am Anfang nach dem eigenen Weg, weil einfach da so viel drinsteckt.
Das ist immer so spannend, genau. Ja. Wir sind schon fast am Ende des Interviews. Die Zeit ist gerast jetzt mit dir. Hätte dir ewig zuhören können. Zum Schluss, ja, also genau, eins wollte ich noch sagen bei dir. Wir haben einfach das, wie du gesagt hast, so viel Liebe und Leidenschaft drin für die Sache, die du machst. Deswegen wundert es mich überhaupt nicht, dass das so erfolgreich ist. Das ist einfach das A und O. Also wirklich ehrlich, authentisch, das so fühlt man das bei dir. Daher danke nochmal für das Gespräch und abschließend fragen wir mal noch, ob unsere Experten irgendwas noch loswerden wollen, wo du denkst, das möchte ich jetzt noch abschließend anbringen.
Ja, wichtig ist, dass du in dem, was du tust, wenn es um die Berufung geht, auch dir wünscht, in dem, was du tust, der oder die Beste zu sein. Und zwar nicht im Sinne von darwinistisch dicke Ellbögen und andere aus dem Business drängen, sondern du möchtest den Menschen etwas geben, du möchtest der Welt etwas geben. Dann mach es so gut du nur kannst. Ja? Und fürchte dich nicht vor Fehlern. Fehler begehst du nur dann, wenn du mit etwas scheiterst und es nicht nochmal probierst. Mhm. Aber learning by doing. Du lernst aus Fehlern, begrüße sie. Ja? Habe Mut zu Fehlern. Ja. Ich mache täglich Fehler. Und ich freue mich drüber über den Fehler, genauso wie über den Erfolg, weil der Fehler sagt mir, hey, so muss ich es nicht mehr machen.
Ja.
Ja. Oder ich muss eine andere Strategie anwenden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch eben, wie du vorher schon gesagt hast, mit einer Aufgabe in die Welt kam. Und die ist oftmals die Berufung. Und das muss nicht immer sein, die Welt aus dem einen zu reißen, sondern das, was dich da drinnen voll erfüllt. Ja.
Danke.
Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Danke euch, es war echt voll und schön.
Danke.